Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer nächsten Vorlesung Informatik 2. Wir sind dabei, funktionales Programmieren zu lernen. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir nicht gestört werden durch durch die Musik, die irgendwie durch die Saalanlage da Ihnen bereitet wird. Könnte ja unterhaltsam sein, aber letztendlich stört das ein bisschen. Aber hoffen wir mal, dass das diesmal die Saalanlage ein Einsehen mit uns hat. Wir sind gegenwärtig an einem, wir sind noch relativ am Anfang, wir wissen noch nicht viel von funktionaler Programmierung, aber zumindest an einer Stelle sind wir schon angekommen, wo es mal interessant wird, nämlich bei Funktionen. Und ich meine, der Witz von funktionaler Programmierung ist natürlich, dass man wie man mit Funktionen umgeht und wie Funktionen behandelt werden. Also zuerst einmal rein technisch, wie man eine Funktion definiert, das ist nicht so viel anders als in anderen Sprachen. Das Besondere ist allerdings, dass Funktionen, so wie man sie definiert, halt nicht einfach nur Vorschriften sind. Funktionen kann man aufrufen, sondern Funktionen sind, wenn Sie so wollen, First-Class Citizens. Jetzt nochmal zur Syntax. Wenn wir jetzt eine Funktion definieren wollen, müssen wir den Namen angeben. Hier steht er. Wir müssen die Parameter angeben. Die stehen halt einfach dann da, werden dahinter aufgeführt. Und wir müssen irgendwie angeben, wie der Rückgabewert berechnet wird. Und hier erinnern wir uns, dass in funktionalen Programmiersprachen das Grundkonzept, also zu Statements im Sinne von Zuweisungen gibt es eigentlich nicht. Und das heißt, das Einzige, was es gibt, sind Ausdrücke, und Ausdrücke liefern einen Wert zurück. Das heißt, der Rumpf einer Funktion ist nichts anderes als ein Ausdruck, dessen Wert der Rückgabewert ist. Also hier in diesem Falle soll diese Funktion double das Argument verdoppeln. Und das heißt, wenn da x reinkommt, wird dann 2x zurückgeliefert. Wir brauchen deshalb keinen Return, sondern wir geben einfach dahinter diesen Ausdruck an, der diesen Rückgabewert liefert. Und ich denke, in den Übungen haben Sie bereits schon ein bisschen rumgespielt mit solchen Übungen. Und hier unten vielleicht noch eines, ist vielleicht doof, haben Sie jetzt vielleicht schon selber erfahren. Und wir hatten das letzte Mal auch gesagt, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass um das Argument werden keine Klammern gesetzt. Ja, und das liegt unter anderem einfach daran, dass in OCaml 3 genau dasselbe ist wie Klammer 3, Klammer zu. Das heißt, wir könnten bei diesem Double angewendet auf 3 auch schreiben, angewendet auf 3 in Klammern, aber diese äußeren Klammern kann man einfach weglassen. Ja, das hat also insofern ist das, deshalb gibt es hier keine Klammern. Aber hier in diesem Ausdruck drüben, hier gibt es sehr wohl Klammern, einfach um sicherzustellen, von diesen drei Dingen, Double, Double und 1, in welcher Reihenfolge die aufeinander angewendet werden. Es wird hier eben nicht Double zuerst einmal auf Double angewendet und das Ergebnis auf 1, sondern vielmehr muss einmal Double auf das 1 angewendet werden, das liefert eine Zahl zurück und darauf wird das Double angewendet. Ja, deswegen muss es so geklammert werden, um da Klarheit zu schaffen. Okay, das war jetzt diese Funktion Double, die macht natürlich noch nicht viel, ist ja auch nur ein Beispiel für eine minimale Funktion oder eine minimale Anwendung, nämlich eine Funktion zum Verdoppeln zu schreiben und wie man die in OCaml dann definiert. Und vielleicht, das ist noch, ich glaube, diese Folie hatte ich Ihnen das letzte Mal auch schon gezeigt. Das wollen wir hier vielleicht auch noch mal kurz anschauen. Die Double ist eine, wenn wir das so definiert haben, ist eine Funktion. Das heißt, es ist der Name einer Funktion. Oder noch anders ausgedrückt, das Double repräsentiert einen Wert und dieser Wert ist halt zufällig eine Funktion. Diesen Wert, der eine Funktion darstellt, kann ich auch direkt hinschreiben. Also die Funktion, die deshalb von dem Double repräsentiert wird, sieht so aus. Es ist eine Funktion, die nimmt ein x und liefert 2x zurück. Und da gibt es dieses Schlüsselwort fun. Sollte Sie immer daran erinnern, dass funktionales Programmieren in einer funktionalen Sprache Spaß macht. Das ist dieses Schlüsselwort fun. Und hinter dieser, dem Parameter gibt es da so einen Pfeil, der sagt, wenn diese Parameter zur Verfügung gestellt werden, dann soll 2 mal x zurückgeliefert werden. Ja, und hier in diesem Falle wird dieser Wert, der hier steht, das ist eine Funktion, die wird zufällig, das ist zufällig ein Wert, den ich benutze, um das, die Variable double zu definieren. Ich könnte aber in bestimmten Zusammenhängen, brauche ich nur diese Funktion und ich brauche gar keinen Namen. Ich kann also dieses schwarze Ding auch direkt verwenden, zum Beispiel, indem ich es ich kann zum Beispiel ein Paar definieren, das dann halt einfach so aussieht, fun x, x plus 1 und dann meinetwegen 7. Ja? Dann habe ich ein Paar konstruiert, dessen erste Komponente eine Funktion ist und dessen zweite Komponente die Konstante 7 ist. Okay? Und das ist also das Konzept von anonymen Funktionen. Sie erinnern sich, in Java gibt es sowas auch. Es gibt anonyme Klassen, und dann kann man auch irgendein Interface implementieren mit Hilfe einer anonymen Klasse und dann da drin irgendeine spezielle Methode. Es ist aber syntaktisch unglaublich mühsam und nicht so leicht zu verwenden. Aber hier in funktionalen Sprachen wird das auf eine natürliche und elegante Weise unterstützt. Okay, gibt es hier eine Frage? Okay, und jetzt vielleicht noch eine Kleinigkeit, was darf ich in Funktionen benutzen? Schauen wir uns hier diese Funktionsdefinition an. Hier wird eine Funktion double definiert, die nimmt ein x und multipliziert es mit einem Faktor. Ja, wenn ich mir nur diese gelbe Definition anschaue, dann ist darin dieser Name oder diese Variable Faktor gewissermaßen eine globale Variable, deren Wert muss irgendwo von außerhalb kommen. Ja? Okay. Und dann ist jetzt die Frage, welchen Wert hat denn dieses Faktor? Jetzt hier in diesem Falle ist vorher Faktor definiert worden als der Wert 2. Ja? Das heißt, dieser Wert 2, dieser Wert von Faktor, also wenn hier an dieser Stelle Faktor zugegriffen wird, dann wird auf diesen Wert Bezug genommen. Ja, ich schaue mir also den Definitionskontext an einer Funktion, dort kommen Variablen vor und deren Werte zum Definitionszeitpunkt nehme, ist gemeint, wenn hier auf Faktor von diesem Double referenziert wird. Ja, es könnte zum Beispiel sein, hier drüben wird nochmal Faktor definiert und jetzt auf 4. Ja, und wenn ich anschließend da die Funktion double aufrufe, dann kann man sich fragen, hat das einen Effekt, dass dieses Faktor einen neuen Wert bekommen hat? Hat das einen Effekt auf die Funktion double? Und die Antwort ist nein. Double, egal wie ich den Namen Faktor später verwende, das Faktor innerhalb der Definition von double wird sich immer auf dieses grüne, auf die grüne Definition von Faktor beziehen. Ja, und da erinnern Sie sich, wie ich Ihnen versucht habe, nachdrücklich zu machen, wenn wir einen Namen einführen, dann kriegt er einmal einen Wert und nie wieder. Und wenn ich später nochmal einen Faktor definiere, dann ist das in Wahrheit eine neue Variable. Und diese neue Variable gab es zum Zeitpunkt, als dieses Double definiert wurde, noch nicht. Und Double bezieht sich deshalb auf die alte Variable. Der Programmierer kann von sich aus auf diese alte Variable gar nicht mehr zugreifen, weil es ja jetzt dieses neue Faktor gibt. Aber das ändert nichts daran, dass die Funktion double einfach nur auf das erste Faktor Bezug nimmt und auf kein anderes. Ja, das heißt, auch wenn ich Faktor nachher auf den Wert 4 setze, das Double von 3 wird deshalb immer 6 liefern, weil Faktor innerhalb der Funktion Double den Wert 2 hat. Okay, war das jetzt verwirrend? Kann man sich das vorstellen? Ja, das Konzept von so globalen Variablen gibt es natürlich, gibt es auch in das Variablen nicht unbedingt in einer Funktion definiert werden können müssen, sondern auch von außerhalb möglicherweise aus dem Kontext kommen. Das kennen Sie auch in Java. Eine Methode kann die Attribute verwenden der Klasse um und rum. Das ist, wenn Sie so wollen, auch eine Variable, die außerhalb der Methode definiert ist. Oder wenn Sie innere Klassen haben, dann können dort Bezug genommen werden auf Variablen der äußeren Klasse. Okay, das ist hier ein ähnliches Phänomen. Gibt es dazu Fragen? Okay, dann hier noch einmal möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wenn ich Double anfrage, dann ist das ein Wert und der Wert davon ist hier eine Funktion und mit der kann ich halt machen, was ich will. Das heißt, ich kann die eben zum Beispiel in ein Paar hineinbauen, in eine Komponente eines Records tun und so weiter. Okay, sinnvolle Funktionen, alle sinnvollen Funktionen oder alle die meisten Funktionen, die wir brauchen, werden rekursiv sein. Und kam ich bis zu dieser Folie noch nicht, deswegen wurde auf dem Übungsblatt, da mussten Sie aber schon so kleine rekursive Funktionen schreiben. Dann muss man, wenn eine Funktion rekursiv ist, dann muss man hier so ein kleines Schlüsselwort rec immer nach dem let hinschreiben. Und was würde passieren? Also jetzt hier ist, sehen Sie ein erstes Beispiel einer rekursiven Funktion. Das ist die Fakultätsfunktion. Oder was macht eine Funktion rekursiv? Wenn sie sich selbst im Rumpf wieder aufruft. Wenn Sie so wollen, ist das irgendwie sowas wie ein verallgemeinertes Konzept von Schleife. Bei einer Schleife wird auch irgendetwas immer wieder aufgeführt und hier wird halt eine Funktion immer wieder aufgerufen. Das Konzept einer rekursiven Funktion, da gibt es auch irgendwie ein algorithmisches Prinzip, was dazu irgendwie passt. Kennen Sie dieses algorithmische Prinzip? Ist irgendwie so philosophisch und geht sogar auf die alten Römer zurück. Divide and conquer. Ja, das ist sozusagen, wenn Sie versuchen wollen, algorithmisch Divide and Conquer umzusetzen, dann werden Sie automatisch auf rekursive Funktionen geführt. Was heißt Divide and Conquer? Kann das mir jemand erklären? Oder hat das, ich denke, wir hatten das bei GAD, hatten wir das sicherlich gelegentlich eingesetzt und vielleicht hatten Sie es auch vorher schon mal gehabt. Was ist nochmal Divide and Conquer? Machen Sie mich nicht schwach. Ein Informatiker oder eine Informatikerin, die mir nicht Divide and Conquer spontan erklären kann, wenn sie nachts um 2:30 aus dem Schlaf gerissen wird, ist keine Informatikerin oder kein Informatiker. Also, wer rettet die Ehre der Informatiker? Okay, ich habe also ein komplexes Problem, das weiß ich überhaupt nicht, wie das zu lösen ist, aber ich weiß, wie ich es in kleine Teilprobleme aufteilen kann. Ja, das wäre sozusagen das Divide. Und was ist das Conquer? Naja, gut, also ist die Frage, was man unter dem Conquer verstehen will. Naja, also das Conquer ist, wenn die Probleme ganz klein sind, dann kann ich sie erschlagen. Ja, dann kann ich sie direkt erschlagen und wenn sie größer sind, dann kann ich die Teilprobleme lösen und kann aus die Teilprobleme die Lösungen der Teilprobleme zusammensetzen zu dem Gesamtproblem. Ja, und das sozusagen das Lösen der kleineren Teilprobleme, das sind die rekursiven Aufrufe. Natürlich, wenn Sie immer nur rekursiv aufrufen, dann wird die Sache nicht terminieren. Sie brauchen also sozusagen irgendeinen Fall, wo Sie mal tatsächlich was rechnen. Und das ist dieses, das ist dann der Abbruch der Rekursion oder der Konker. Warum ist das irgendwie, warum habe ich gesagt, was hat das mit den Römern zu tun? Na. Nie. Wer hat denn Latein in der Schule gehabt? Kurze Zwischenfrage. Keiner. Ist völlig ausgestorben. Ja, ist wahrscheinlich gut so. Ah, Sie haben gehabt. Was haben Sie gelesen? Haben Sie Cäsar gelesen? Da kommt die beiden Konker vor. Weil das war die Art und Weise, wie er die armen Gallier in die Pfanne gehauen hat. Er hat die halt dann einfach gegeneinander ausgespielt, hat sozusagen die Einzelnen besiegt und dann eben auf diese Art und Weise, weil insgesamt, wenn die Gallier sich zusammengetan hätten, hätte Cäsar vermutlich nicht so viele Chancen gehabt. Ja, da dieses Divide and Conquer ist eine alte Strategie der Welteroberer. Okay, und das machen wir uns dann hier natürlich auch zunutze. Und hier sehen Sie, gut, was ist jetzt hier? Hier ist diese Fakultätsfunktion. Wie ist sie definiert? Naja, da brauchen wir erstmal irgendwie einen Konkerfall, also denjenigen, wann sind die Probleme klein? Naja, wenn die Zahl klein ist. Also wenn die Zahl kleiner als 2 ist, dann wissen wir, was rauskommt, nämlich dann kommt 1 raus. Und wenn die Zahl größer als 2 ist, dann wissen wir zumindest, angenommen, wir könnten das kleinere Problem für n-1 lösen, dann müssen wir nur noch mit n multiplizieren. Ja? Insofern ist das hier auch ein Extremfall von Divide and Conquer, nur wird hier natürlich nicht divided, nicht aufgeteilt, aber es wird zumindest auf einen kleineren Fall zurückgeführt. Das größere Problem wird in diesem Fall auf ein kleineres Problem zurückgeführt. Im Allgemeinen wird man natürlich bei Rekursion möglicherweise auf mehrere Teilprobleme, die kleiner sind, zurückführen. Okay, das ist die Fakultätsfunktion und Sie sehen hier natürlich, vielleicht erinnern Sie sich, wie würden Sie in Java oder in C oder so die Fakultätsfunktion berechnen, hätten Sie meistens eine Schleife, die dann irgendwie etwas aufmultipliziert. Hier in funktionalen Sprachen haben wir keine Schleifen, da haben wir nur Rekursion. Aber Rekursion ist genauso mächtig wie Schleifen, nur ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten, man muss irgendwie eine Art Top-Down-Denken haben zum Problem lösen und nicht so eine Art Bottom-Up lösen. Ja, das ist sozusagen der einzige dramatische Unterschied. Ansonsten lässt sich das genauso machen. Okay? Also hier wird die Fakultätsfunktion berechnet. Jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn Sie jetzt dieses Rec vergessen hätten? Was wäre dann der Unterschied? Hätten Sie eine Vorstellung davon? Was würde der Compiler machen, wenn Sie das Rec vergessen haben? Ah, bitte. Ganz laut, damit ich es höre. Ich habe es leider immer noch nicht verstanden. Entweder müssen Sie brüllen oder es gab hier gerade so viel Unruhe durch die ganze U-Bahn, aber vielleicht könnten Sie doch irgendwie eine U-Bahn früher nehmen. Es ist echt schon ein bisschen spät, aber vielleicht sogar 2 U-Bahnen früher wären vielleicht angesagt. Es hört, glaube ich, auch sonst niemand. Vielleicht sage ich, aber ich nehme jetzt mal an, Sie haben das Richtige gesagt. Was hier passiert ist, wenn das Rec nicht da wäre, dann versucht O'Kammel, den Wert für Fakt zu konstruieren, indem es einfach die rechte Seite auswertet. Und da trifft es auf den Namen Fakt. Und es weiß nicht, und es sucht nach einer Definition dieser Variable. Und zwar, wo sucht es nach einer Definition der Variable? Hier vorne. Da gab es aber noch keine Definition. Also würde der Compiler sich beschweren, dass hier auf eine Variable zugegriffen wird, die noch nicht definiert ist. Und das ist gerade der Witz einer rekursiven Funktion, dass man etwas definiert mit Hilfe von sich selbst. Die Fakultätsfunktion wird definiert mit Hilfe von sich selbst. Das heißt, die kommt auf der linken und auf der rechten Seite der Definition vor. Das ist jetzt hier nicht speziell für funktionale Sprachen, das ist immer so bei Rekursion. Das heißt, das wäre auch in Java oder sonst wo, wo Sie eine rekursive Funktion schreiben, wäre das genauso. Ja. Okay. Gut. Und hier ist ein weiteres Beispiel einer rekursiven Funktion, die Fibonacci-Funktion, die nimmt ein x und soll halt dann die zugehörige Fibonacci-Zahl berechnen. Diese Funktion ist jetzt hier, die steht hier, was macht die? Die nimmt ebenfalls ein x. Wenn der Wert kleiner gleich 1 ist, wird da 1 zurückgeliefert. Andernfalls wird die x minus 1. Fibonacci-Zahl zu der x minus 2. Fibonacci-Zahl addiert und dann die Summe zurückgeliefert. Ja, jetzt ist die Frage, warum terminiert das? Das muss man sich ja immer bei einer rekursiven Funktion fragen. Ich rufe die Funktion selbst wieder auf. Da muss ich auf irgendeine Weise mir sicherstellen, dass wenn sie wieder aufgerufen wird, dass sie aufgerufen wird für irgendetwas, was kleiner ist. Und in diesem Fall wird es für etwas Kleineres aufgerufen, nämlich für x minus 1 beziehungsweise x minus 2. Und wenn ich mich vergewissert habe, dann per Induktion, dass es für x kleiner gleich 1 terminiert, dann terminiert es damit dann auch für x gleich 2, x gleich 3, x gleich 4 und so weiter per vollständiger Induktion. Also Terminierung von solchen Funktionen werden typischerweise mit Hilfe von vollständiger Induktion gezeigt, wenn man die Terminierung nachweisen möchte. Was ist jetzt, steht jetzt da eine zweite rekursive Funktion? Naja, einfach, die ist hier deshalb, habe ich Ihnen deshalb hier angegeben, um Ihnen zu zeigen, dass hier sozusagen zwei syntaktische Möglichkeiten verwendet wurden. Einmal, indem man die Parameter links hinter dem Funktionsnamen auflistet, das ist der erste Fall, oder indem man eben einen rekursiven Wert definiert, das heißt, man definiert eine Funktion fun x, Pfeil, und dann kann halt in diesem Rumpf von dieser Funktion die Funktion, die gerade definiert wird, das heißt, das FIP wieder auftauchen. Das heißt, für so eine rekursive Definition muss ich halt auch dieses REC, das Schlüsselwort REC verwenden, damit OCaml weiß, dass dieser Wert auf der rechten Seite, dass auf der rechten Seite der Wert, die Variable, die aktuell definiert wird, selbst vorkommen darf und die gemeint ist. Ja? Wieder, wenn dieses REC nicht da wäre, dann würde der Compiler hier davor in diesem Bereich suchen nach Definitionen einer Funktion FIP und da gibt es keine und dann würde er sich beschweren. Okay. Gelegentlich, die meisten rekursiven Funktionen, die wir so hinschreiben oder die Sie auch vielleicht bisher schon in Java oder sonst wo implementiert haben, sind rekursiv mit sich selbst. Das heißt, die rufen sich selbst rekursiv auf. Aber das muss keineswegs so sein. Es könnte durchaus sein, dass man mehrere Funktionen zusammen definieren möchte. Die eine, die miteinander verschränkt sind. Also die eine Funktion ruft die andere auf und die andere ruft die eine auf. Hier ist so ein Beispiel für so eine Funktion, nämlich eine Funktion even und eine Funktion odd, die sich wechselseitig aufrufen. Ja, also für die Funktion even liefert 0 zurück für den Wert 0 und die Funktion und ruft, ja, wenn also der Wert 0 ist, dann wird even ausgegeben, weil der Wert even ist und andernfalls wird odd für n minus 1 aufgerufen. Also wenn eine Funktion ist halt eben gerade, wenn die Zahl, die um 1 verringert ist, eben ungerade ist. Und wenn dann eben dieses Ort bei einem Aufruf 0 liefert, dann liefert das eben Ort zurück. Und andernfalls wird eben das Even für n minus 1 aufgerufen. Also insofern rufen sich diese beiden Funktionen wechselseitig auf. Schauen wir also uns zum Beispiel an, was passiert, wenn wir fragen, gilt even für 2? Dann ist das 2 ist nicht 0. Deswegen wird dann aufgerufen Ort für 1. Ort für 1, naja, 1 ist auch nicht 0. Deshalb wird even aufgerufen für 1 minus 1, für ein noch einmal verringertes Argument. Und das liefert dann tatsächlich, den Wert even von 0, liefert dann sofort das Ergebnis even als String. Ja, diese beiden Funktionen, ich meine, gut, wenn Sie einfach wissen wollen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, können Sie ja auch einfach diesen Modulo-Operator verwenden. Das ist sicherlich in diesem Fall die einfachere Lösung des Problems. Diese verschränkten Funktionen sollen Ihnen auch nur zeigen, was prinzipiell möglich ist, wie eine solche verschränkte Definition aussieht und insbesondere Sie darauf hinweisen, dass Sie dann eben dieses Schlüsselwort REC nehmen, um die erste dieser Funktionen einzuführen und jede weitere Funktion mit AND anzuschließen. Auf diese Art und Weise signalisieren Sie dem Compiler, die gehören alle zusammen. Und das heißt, auch in der Definition von even kann bereits odd vorkommen, obwohl das erst später eine Funktion ist, die später definiert ist. Okay. So, dann rekursive Funktionen sind besonders dann wichtig, wenn Sie Datenstrukturen bearbeiten wollen, die nicht einfach nur konstant groß sind, also zum Beispiel ein Tupel sind oder eine Zahl sind. Zum Beispiel, wenn Sie Listen haben, dann möchten Sie durch diese Listen durchlaufen. Wenn Sie solche Container-Datenstrukturen wie Listen haben, dann müssen Sie natürlich wieder auf die Komponenten auf die Elemente der Liste zugreifen. Und das Programmierkonzept, wie man eine zusammengesetzte Containerdatenstruktur in ihre Bestandteile zerlegt, das zugehörige Konzept war das Pattern Matching. Und entsprechend wird dann auch dieses Pattern Matching erlaubt uns, einerseits die Datenstruktur in die Komponenten zu zerlegen und andererseits auf ihren Inhalt zuzugreifen. Eine Funktion, das also auf solchen Datenstrukturen arbeitet, wird sinnvollerweise auch Pattern Matching anwenden. Hier ist ein super simples Beispiel. Nehmen wir einfach diese Funktion Length, die die Länge einer Liste bestimmen soll. Jetzt gut, diese Funktion hat jetzt den ist insofern super simpel, als der Inhalt der Liste ist ja da völlig egal. Wir müssen einfach nur feststellen, wie viele Elemente gibt es in der Liste. Aber das heißt, wir müssen irgendwie die Liste entlanglaufen und zählen. Ja, dazu müssen wir natürlich irgendwie, wie könnten wir so eine Funktion definieren? Und die natürliche Definition einer solchen Funktion ist mit Hilfe von Fallunterscheidung, mit Hilfe von Pattern Matching. Das heißt, wir würden diese Funktion definieren. Wir schauen uns das Argument an und matchen es mit den Alternativen, die man für eine Liste hat. Eine Liste ist nämlich entweder leer oder nicht leer. Wenn sie leer ist, das wäre der Conker-Fall in der Rekursion, dann wissen wir natürlich sofort, was da rauskommt. Dann soll die Liste die Länge 0 haben. Wenn die Liste nicht leer ist, dann liefert uns das Pattern Matching das erste Element, das ist das X, und den Rest der Liste. Okay, das X interessiert uns in diesem Falle nicht, weil wir uns für die Länge den Inhalt der Liste gar nicht anschauen. Aber der Rest der Liste interessiert uns. Und dann ist eben, dass die Länge ergibt sich dann eben aus der Länge des Rests der Liste und wir erhöhen den um 1. Also wieder ist es hier sowas, wir sehen, wir haben hier einen rekursiven Aufruf, aber für etwas, was klar kleiner ist als das Originalproblem, nämlich die Bestimmung der Länge einer Liste, aber die ist jetzt, weil es für den Rest ist, um 1 kleiner. Ja? Auf diese Art und Weise bestimmen wir die Länge einer, können wir die Länge einer Liste leicht bestimmen. Sie sehen hier, wir haben diese Funktion Length auch definieren können, indem ich das L, den Parameter L hier auf die linke Seite schreibe und dieses Fun da weglasse. Ja? Aber das ist hier eben eine alternative Schreibweise. Und wenn Sie dann die Länge aufrufen, diese Funktion aufrufen, mit einer konkreten Liste, sagen wir der Liste 1, 2, 3, was wird dann passieren? Length wird zuerst einmal diese Liste mit Pattern Matching zerlegen. Es wird feststellen, das ist keine leere Liste, also wird es diese Liste zerlegen in das erste Element, das ist 1, und den Rest der Liste, das ist die Liste 2, 3. Und ja, also dieses hier ruft deshalb, stellt fest, oh, ich muss also in Wirklichkeit 1 rechnen plus die Länge von der Liste 2, 3. Für diese Liste, der rekursive Aufruf für die Liste 2, 3 wird 2, 3 matchen wieder mit leerer Liste oder nicht leerer Liste. Nein, es ist immer noch nicht die leere Liste. Okay, das heißt, bin dann angekommen bei dem rekursiven Aufruf von Length für die Liste 3. Okay, das ist immer noch nicht die leere Liste. Dann kommt nochmal ein rekursiver Aufruf für die leere Liste und das liefert dann den Wert 0 und dann 0 plus 1 plus 1 plus 1 liefert dann halt 3. Okay. Und diese Situation, dass eine Funktion für die eine L, die einstellig ist und über dieses eine, für dieses eine Argument über Pattern Matching definiert ist, da gibt es eine kleine Spezialsyntax, die ich Ihnen hier nicht vorenthalten möchte. Da gibt es dieses Schlüsselwort Function. Und dann kann man direkt sagen Function und dann schreibt man die Liste der Patterns hin. Also das heißt, dieses grüne Function hier ist sozusagen eine Abkürzung das L braucht man auch nicht. Genau. Für diesen grünen Teil da oben, das wird durch dieses Function abgekürzt. Da kann man dann direkt die Fälle aufzählen, wie diese Funktion definiert ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass Sie auf dieses Schlüsselwort REC verzichten könnten. Das brauchen Sie natürlich nichtsdestoweniger. Weil eine Funktion kann halt trotzdem nach wie vor rekursiv oder nicht rekursiv sein. Okay, also es war nur eine kleine Spezialsyntax. Wenn Sie sich unsicher fühlen, wann Sie Fun und wann Sie Function benutzen können oder wollen, dann empfehle ich, konservativ zu sein und dieses immer Fun zu benutzen und Pattern Matching explizit hinzuschreiben mit diesem Match. Das ist dann, gibt keinen Punktabzug bei den Übungen und auch in der Klausur nicht. Okay. Wenn Sie mehrere Argumente haben, dann können Sie dieses Function nicht benutzen oder zumindest nicht direkt. Das können Sie nur für Funktionen benutzen, die ein Argument haben. Also hier zum Beispiel, was ist das für eine Funktion? Was berechnet die? Diese Funktion ab. Die nimmt zwei Listen und was macht die mit denen? Na, Jetzt enttäuschen Sie mich nicht. Also am besten schaut man sich das Beispiel an. Wenn ich ab aufrufe für die Liste 1,2 und 3,4, dann kommt 3,4, dann kommt die Liste 1, 2, 3, 4 zurück. Das ist, hier wird einfach konkateniert. Und okay, das ist also leicht zu sehen vom Beispiel her. Dann schauen wir uns an, ob die Implementierung das auch leistet. Was passiert hier? Ich mache hier eine Fallunterscheidung über das erste Argument. Wenn ich zwei Listen konkateniere, wie gesagt, ich mache jetzt eine Fallunterscheidung und möchte, wenn das erste Argument die leere Liste ist, das ist sozusagen ein einfacher Fall. Wenn es die leere Liste ist, dann muss ich einfach das zweite Argument zurückliefern. Das ist dieser Fall hier. Wenn das erste Argument nicht leer ist, okay, dann ist offensichtlich das Zusammenhängen von zwei Listen ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß zumindestens, angenommen, ich hätte bereits den Rest des ersten Arguments mit dem zweiten Argument zusammengehängt, dann muss ich das X sozusagen nur noch vorne davor hängen und dann habe ich das insgesamt die beiden Listen zusammengehängt. Ja, also auf diese Art und Weise habe ich auch das Append für das große erste Argument zurückgeführt auf das Append mit einem etwas kleineren ersten Argument, und dem ich dann halt noch zusätzlich dieses erste Element davor hänge. Ja, da auf diese Art und Weise kann ich dieses Append rekursiv definieren. Imperativ hätte man Folgendes gemacht, man wäre mit einer While-Schleife bis zum Ende der ersten Liste gelaufen und hätte dann da die zusammengehängt. Und hier durchläuft man mit Hilfe von der Rekursion das erste Argument bis zum Ende, nimmt dann, wenn man dort bei der leeren Liste angekommen ist, nimmt man das zweite Argument und dann, wenn man aus der Rekursion zurückkehrt, hängt man nach und Schritt für Schritt die Elemente des ersten Arguments vorne an das zweite Argument an, um auf diese Art und Weise das Ergebnis zu konstruieren. Okay? Wenn die Fallunterscheidung ist über das erste Argument. Und wir sehen, dass diese Funktion, gehe ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück, dass diese Funktion Append hat die folgende Funktionalität. Das ist der Typ der Funktion. Ich könnte es auch anders klammern. Ich könnte es so auffassen, sie nimmt eine Liste und dann nimmt sie noch eine Liste und dann liefert sie das Ergebnis zurück. Wenn Sie das jetzt so klammern, dann können Sie sich das auch so vorstellen, es nimmt, diese Append-Funktion nimmt ein Argument, das erste Argument, das L, und liefert eine Funktion zurück, die ein weiteres Argument nimmt und dann eine Liste liefert. Ja? Also insofern ist diese Append-Funktion sehr wohl eine einstellige Funktion, nämlich eine solche, die eine Funktion zurückliefert. Okay, kann man das sehen? Und dann könnte ich sie eben doch mit diesem Function-Ding implementieren, indem ich nämlich sage, okay, up ist eine Funktion. Na, hier ist die Funktion, hier ist das up. Hier, na, wo ist es denn jetzt endlich, bis ich da meine Malfunktion da rausgefunden habe? Das up ist eine Funktion. Okay, diese Funktion ist definiert mit Fallunterscheidung über das erste Argument, über ihr Argument, das ist dieses L. Und wenn es die leere Liste ist, kommt halt zurück eine Funktion, die ein Argument nimmt und genau das zurückliefert. Und wenn es eine nicht leere Liste ist, dann kommt eine Funktion zurück, die hängt dieses XS vor dem Argument der Funktion an und hängt dann davor noch ein X. Okay? Und jetzt bemerken Sie, Sie sehen hier, ich tue ich nochmal mit Farbe machen, aber alleine und diese ganzen anderen Farben jetzt mal weg. Hier wird also eine anonyme Funktion zurückgeliefert. Und diese anonyme Funktion benutzt sozusagen hier dieses up, dieses x Und dieses XS, das sind, wenn Sie so wollen, globale Variablen in dieser anonymen Funktion. Und dieses X kommt halt von da, das XS kommt von da und das Up kommt von da. Okay? Und wenn Sie all von da, gewissermaßen, Sie sehen hier, dass diese anonyme Funktion da, die da gelb gemalt ist und die jetzt so ein bisschen verkrakelt ist, dass die also, die nimmt nur das Y und alle, den ganzen Rest, dieses Up, dieses X und das XS wird von außen importiert. Okay, aber im Endeffekt ist das natürlich auch nichts anderes als die, eine Funktion, die insgesamt diese, auf diese Weise habe ich nichtsdestoweniger eine Funktion ab definiert, die eben zwei Listen nimmt und konkateniert. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, jetzt ich hatte gesagt, in funktionalen Sprachen gibt es keine Zuweisungen, aber es gibt halt Ausdrücke. Und diese Lets sind, kann man natürlich auch irgendwie ineinander schachteln. Und Definitionen kann man ineinander schachteln. Also hier zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Hier haben wir eine Definition Let einer Variablen x und die führt den Namen x ein, damit man sie in einem anderen Ausdruck verwenden kann. Ja, bisher hatten wir immer nur let und dann wurde eine Variable eingeführt und die war bis zum Rest des Programms sichtbar. Ich kann aber auch sagen, sie ist nur in irgendeinem Teilbereich der meines Programms sichtbar. Dafür habe ich dann dieses tolle Schlüsselwort in. Ja, also diese Variable x wird eingeführt, damit man sie in dem Ausdruck, der dahinter kommt, verwendet. Zufälligerweise ist das wieder ein Let-Ausdruck, der wieder in irgendeinem anderen, der eine weitere Variable einführt und dann insgesamt wird dann dieses Ergebnis zurückgeliefert. Also das heißt, sie führen hier eine Folge von Variablen ein, erst das x, dann das square und dann schließlich benutzen sie die. Ja? Also das heißt, dieses let, noch einmal vielleicht, tut mir leid, wenn ich mich da jetzt wiederhole, dieses let hier führt das x ein, in einem Ausdruck und dieser Ausdruck, in dem sie das einführt, ist dann halt dieser hier, den ich jetzt hier grün gemacht habe. Und dieses Grüne, in diesem grünen Bereich ist das X verfügbar. Und in diesem grünen Bereich wird natürlich jetzt ein weiteres Ding eingeführt, dieses Square-Ding. Das wird hier eingeführt und dann hier verwendet. Sie haben also sowas wie geschachtelte, Sie erzeugen einen geschachtelten Gültigkeitsbereich. Das X ist am weitesten sichtbar, das Square kommt später und ist von da ab sichtbar, aber auch nur bis zum Ende des Ausdrucks. Und dann da, wo alles verwendet werden kann, das ist dieser Hauptausdruck, Square plus Square. Da könnte man natürlich, im Prinzip könnten Sie an dieser Stelle hier, könnten Sie halt auch noch mal X machen. Ja, weil x da auch zur Verfügung steht. Okay, natürlich, wenn Sie da mal x machen, dann kommt natürlich was anderes raus. Aber zumindest könnte man das da einfügen, weil an dieser Stelle ebenfalls das x verfügbar ist. Okay. Wofür braucht man diese geschachtelten Definitionen. Naja, eine Stelle, wo man das oft und gerne hat, das ist, wenn Sie innerhalb einer Funktion schnell sich eine Hilfsfunktion implementieren wollen. Dann, wie würden Sie das machen? Also hier wollen Sie eine, Sie haben hier die soll auch die die soll auch die, ja, was berechnet die eigentlich? Ja, schauen wir uns einfach mal an, wie sie definiert ist. Sie ist definiert mit Hilfe einer lokalen Hilfsfunktion, das ist diese hier, die rekursiv ist. Und diese Funktion heißt sinnigerweise ITER, weil die so eine Art Iteration sozusagen die Hauptarbeit für die Funktion macht. Und dann zum Schluss das Ergebnis, die Funktion FuckIt, die wird eben dann implementiert, indem diese Hilfsfunktion aufgerufen wird für spezielle Argumente, nämlich für 2 und 1. Okay, und was macht jetzt diese Hilfsfunktion? Die hat 2 Argumente, das M und das Yet. Und wenn das M größer ist als das als die Zahl N, ja, und diese Zahl N hier bezieht sich auf das Argument von dieser Funktion, dann wird das Yet zurückgeliefert. Und andernfalls wird, wenn das M noch nicht so groß ist, dann wird das M um 1 erhöht und das Yet mit dem aktuellen Wert von M multipliziert. Also Sie können sich, sieht jetzt jeder, wie das, was diese Funktion berechnet? Ja, das ist ja schon nahegelegt durch den Namen. Also es wird die Fakultät wieder berechnet. Und auf welche Weise? Das ist, wenn Sie so wollen, auch irgendwie eine Art, eine verhältnismäßig typische Weise, wie man in funktionalen Programmiersprachen sowas wie Schleifen simuliert. Man hat hier etwas, was die Leute auch einen akkumulierenden Parameter nennen. Dieses Yet, in dem Parameter werden wird das Ergebnis akkumuliert. Und zum Schluss, am Ende, wenn die Rekursion abbricht, wird dieser Parameter zurückgeliefert. Ja, bei diesem Startaufruf hier von dem ITER wird dieser Parameter initialisiert. Und hier wird er mit 1 initialisiert. Und dann von einem rekursiven Aufruf zum nächsten wird dann in dem, der akkumulierende Parameter wird da das Ergebnis drauf akkumuliert. Und das heißt hier, der aktuelle Wert des ersten Parameters wird drauf multipliziert. Ja, am Anfang wird es aufgerufen mit 2. Wenn 2 größer ist als das N, dann ist fertig, dann wird der akkumulierende Parameter, der zu dem Zeitpunkt noch 1 ist, zurückgeliefert. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also m nicht größer gleich n ist, dann wird dieses m, das heißt dieses 2, wird auf den akkumulierenden Parameter draufgerufen. Also wenn wir sagen, stellen wir uns vor, wir haben das sagen wir mal n wäre, naja, jetzt mache ich keine zu große Zahl, sondern 3, und ich rufe auf ITER 2 1, dann vergleiche ich das, also in dem ersten Aufruf von dem ITER, das 2 mit dem N. Nein, das 2 ist nicht größer. Also muss ich rekursiv aufrufen, ITER mit 3 und, naja, 2, den alten Wert von dem Parameter muss ich auf dieses Yet drauf multiplizieren. Das heißt, da habe ich jetzt das Produkt von 1 mal 2. Und im nächsten Schritt, okay, das 3 ist immer noch nicht größer als das N, also wird in dem nächsten Schritt ITER 4 aufgerufen und das 3 wird wieder auf den Parameter drauf multi, auf das Yet drauf multi, das heißt, da habe ich dann 6. Und dann, bei diesem letzten Aufruf hier, den ich dann angekommen bin, da überschreite ich dann die gegebene Grenze n. Okay, das 4 ist jetzt größer als das n. Und das heißt, hier bricht das ITER ab und liefert das, was akkumuliert wurde, zurück. Und das ist dann gerade die 6. Okay? Kann man jetzt sehen, wie das funktioniert? Also das heißt, der Zähler, das erste Argument ist der Zähler, der hochgezählt wird, das n. Das gibt es irgendeine Abbruchbedingung, wo man da eben mit dem Hochzählen aufhört. Und was man für jeden Zählerstand macht, das passiert in dem Yet, in dem anderen Parameter, das heißt, damit wird dann der rekursive Aufruf irgendwie ausgestattet. Okay? Das heißt, auf diese Art und Weise, dieser akkumulierende Parameter, der wirkt dann ein wenig so, wie die Variable, in der wir dann während der Schleife halt den Wert für die Fakultätsfunktion akkumulieren, aufbauen. Gibt es hierzu eine Frage? Ja. Bitte laut. Eine sehr gute Frage. Er fragt, hier wird dieses ITER definiert, kann ich das überall im Programm aufrufen? Und was würden die anderen dazu sagen? Ich meine, das ist der Witz einer lokalen Definition, dass sich dieses ITER, das wird hier mit einem Let, wird es als lokale, wenn Sie so wollen, Worker-Funktion eingeführt. Das heißt, hier wird es definiert und es darf benutzt werden nur hinter diesem In. Das heißt, es darf benutzt werden nur hier. Das heißt, nur innerhalb von dieser umschließenden Funktion Fuckit und nicht außerhalb. Ja? Und das ist, also hier in diesem Fall ist es gerechtfertigt, weil diese Funktion ITER ist hier so gemacht, dass die eben genau die die Funktionalität oder das, was wir, um diese Fakultätsfunktion zu berechnen, ja irgendwie hineinkodiert ist. Es macht relativ wenig Sinn, das auf dem Top-Level zu definieren. Aber Sie haben natürlich recht, das ist jedes Mal eine Designentscheidung. Wenn ich eine Hilfsfunktion einführe, kapsle ich sie in irgendwie eine Funktion rein, dann kann die von außen nicht benutzt werden. Oder stelle ich sie der Programmiererin, dem Programmierer zur Verfügung auf dem Top-Level, weil sie vielleicht noch an anderer Stelle ebenfalls verwendet werden könnte. Okay? Also wir haben hier das... das heißt hier nicht, das ist hier, sollten Sie nicht lesen, den Namen dieser Funktion als einen Fluch oder eine Verfluchung der funktionalen Programmierung, sondern sollten Sie sich vorstellen, das ist diese Funktion, aber das IT steht für iterativ. Okay. Dann hätten wir jetzt erstmal ein klein wenig mit Funktionen rumgespielt. In den Übungen können Sie noch einige weitere Listenfunktionen und so weiter implementieren und selbst noch damit herumspielen. Wir wollen uns jetzt nochmal hier ein bisschen mehr mit Typen beschäftigen und mit Datentypen, was funktionale Sprachen hier auf eine natürliche Weise anbieten. Und dazu nehmen wir jetzt mal an, jetzt muss ich leider bekennen, dass ich kein Bayer bin, deswegen ist Schafkoppen mir fremd, obwohl ich es jetzt einmal gespielt habe, sondern ich bin mehr auf der Doppelkopfseite. Aber wenn ich dann, das könnte ich mir vielleicht auch irgendwie von meiner Programmiersprache tatkräftige Unterstützung wünschen. Ja? Und wenn ich also mein Spiel realisieren möchte, dann frage ich mich natürlich erst einmal, wie kann ich die Sachen, die Dinge, bei denen es in meinem Spiel geht, wie kann ich die in meiner repräsentieren? Ja, also zum Beispiel Spielkarten. Und da gibt es natürlich zum Beispiel solche Sachen wie Farben und Zahlwerte zum Beispiel, so eine Karo 10. Und dann kann ich natürlich das universell, kann ich einfach den Wert Karo als String darstellen und 10 als 10. Ja, das kann ich machen. Und dann ist natürlich schon die Frage, und dann auch Kreuz, okay, wenn ich ein Kreuzbube habe, das erste, wenn ich beschlossen habe, Spielkarten so als Paare von String und Int darzustellen, dann habe ich natürlich jetzt ein bisschen geloost, weil jetzt muss ich diesen Buben eben als eine Zahl darstellen und dann könnte ich das, ich meine, dann müsste ich es vielleicht als 12 darstellen, ja, aber und Peak Ass wäre dann eben Peak und eine 1. Ja, das ginge. Das könnte man machen. Hat allerdings bestimmte Nachteile. Zum einen hat es Effizienznachteile, weil wenn ich zwei Spielkarten vergleichen muss, habe ich String-Vergleiche. Stringver, jetzt hier, das sind kurze Strings, da lacht natürlich O'Kammel nur drüber, aber tendenziell sind Vergleiche von Strings viel teurer als Vergleiche von, sagen wir, Ints. Ja, weil das eine ist halt ein Wort und dann ist es, da gibt es sozusagen Hardware-Unterstützung, während für einen String, der ist irgendwie im Speicher repräsentiert, im Zweifelsfall als eine Folge von Bytes oder vielleicht sogar als Folge von Wörtern und dann muss ich dann halt da durchgehen, eine Iteration machen und dann irgendwie nach und nach die Dinger vergleichen und das ist dann mühsam. Das ist das eine. Das heißt, wenn ich diese Art von Repräsentation wähle, dann ist es tendenziell ineffizient. Und zweitens ist es tendenziell unleserlich, weil ich eben Buben hier irgendwie als mit 12 bezeichnen muss, was ich vielleicht nicht möchte. Und außerdem ist es fehleranfällig, weil Strings, okay, da wird hier, gibt's, wenn ich die Strings richtig schreibe, wird alles gut, aber vielleicht vertippe ich mich und so Buchstabendreher und sowas ist das, das sagen wir mal, das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und dann kann unser Programm, der Compiler findet diese Fehler nicht, weil für den ist da, steht da ein String, dass da irgendwie Karo und nicht Kor stehen sollte, das kann der Compiler nicht wissen. Das heißt, an diesen Stellen, das ist einer der Gründe, weshalb man eben nicht nur mit Strings und Integers rechnen sollte, sondern sich spezielle Datentypen überlegen sollte. Das ist übrigens ein Problem, was man natürlich nicht nur in O'Kammel hat. Das Problem hat man natürlich auch in Java. Und eine Zeit lang, ich hatte ja schon mal darüber resoniert, dass es eine Zeit lang in Java auch nicht mal diese Aufzähldatentypen gab. Und dann hätte man so, hätte man sich mit Strings und Ints behelfen müssen im Prinzip. Aber hier in O'Kammel gibt es Aufzähldatentypen und die sehen einfach, hier ist ein Beispiel, wie man so einen Datentyp definiert. Also man hat dieses Schlüsselwort Type, das kennen wir, damit hatten wir schon Records eingeführt. Und genau mit demselben Schlüsselwort kann man auch diese Enums, wenn Sie so wollen, einführen, indem ich also hier brauche ich natürlich einen Namen für den Typ und dann liste ich der Reihe nach einfach die Werte, die in meinem Aufzähldatentyp drin sein sollen, auf. Und vielleicht auf eines muss ich allerdings achten, die sind alle groß geschrieben. Okay? Und wir erinnern uns, Namen von Variablen, Namen von Komponenten, von Records, die wurden immer klein geschrieben. Und auf diese Weise erkennt das O'Kammel-System sofort, ob es ein Element von so einem Aufzähldatentyp vor sich hat oder eine Variable. Und da kann es keine Vermischungen geben. Okay? Das heißt, die werden groß geschrieben und die werden hier bei der Typdeklaration einfach aufgelistet. Und außerdem kann ich mir natürlich auf diese Weise, wenn ich für bestimmte Werte zulassen möchte, könnte ich auch einen Typ Wert definieren, indem ich dann eben die Werte, die ich für meinen Doppelkopf brauche, hier aufliste. Als Elemente dieses Typs. Und Sie sehen, hier wird mit 9 gespielt. Aber man kann natürlich auch ohne 9 spielen, dann lässt man das weg. Okay, gut. Und so ein Element von diesem Aufzähltyp hinschreiben, hier in diesem Falle Kreuz, dann erkennt das O'Kammel-System natürlich dann sofort, das ist nicht halt irgendwie, das ist jetzt kein String, sondern das ist halt eben ein Element des Datentyps Farbe. Okay, deswegen dürfen Sie natürlich auch wenn Sie zwei verschiedene solche Typen definieren, dann dürfen Sie natürlich nicht dasselbe Element in beiden auflisten. Das ist dann irgendwie auch klar. Weil O'Kammel darauf besteht, dass ein Wert immer nur genau einen Typ hat. Das heißt, wenn Sie irgendwie Kreuz als Element von Farbe definiert haben, dann dürfen Sie es nicht auch noch als Element von Wert definieren. Okay? Da müssen Sie darauf achten, dass die disjunkt sind. Okay? Und dann können Sie jetzt Spielkarten eindeutig charakterisieren als eben so ein Paar von einer Farbe und einem Wert. Und dann gibt es da, wenn Sie da sich jetzt verschreiben würden, wenn Sie also hier zum Beispiel jetzt statt Peak PKI schreiben, dann würde das schon am Frontend scheitern. Ja, das O'Kammel-System feststellen, huch, das Großbuchstabe, das muss irgendwie muss so ein Element eines Aufzähltyps sein, aber in keinem Aufzähltyp kommt das Ding vor. Also bitte, lieber Programmierer, du hast da einen Fehler gemacht. Okay. Und der Vorteil liegt, da brauche ich Ihnen nicht viel dazu zu sagen. Also Tippfehler werden erkannt. Die Darstellung ist eindeutig intuitiver, als wenn wir das mit Strings und Ints machen. Und die interne Repräsentation von diesen aufgezählten Werten ist maximal effizient. Die können intern was weiß ich, auf Zahlen abgebildet werden und dann einfach der Ite-Konstruktor von Farbe ist dann halt einfach die Zahl I und dann kann man Vergleich von Konstruktoren, dann einfach Vergleich von Zahlen. Also der Compiler kann damit dann unglaublich gut mit umgehen, mit solchen Arten von Datentypen. Und dann wollen wir ihn natürlich möglicherweise dabei unterstützen. Vielleicht sozusagen noch für Sprechweisen, wenn man diese Dinger da, die wir in dieser Auflistung für einen Typ haben und die groß geschrieben sind, die heißen im Jargon der funktionalen Programmierer auch Konstruktoren, mit denen man Daten konstruiert. Hier in diesem Fall konstruiert man natürlich nur elementare Daten, aber tendenziell kann man sich vorstellen, dass man auch zusammengesetzte Daten mit Hilfe solcher Konstruktoren konstruiert. Und hier habe ich Ihnen das noch einmal aufgeschrieben, was ich bereits gesagt habe, aber was man eben sich beherzigen sollte, dass eben diese Konstruktoren eben immer groß geschrieben werden und eindeutig einem Typ zuzuordnen sind. Sie dürfen nicht denselben Konstruktor in mehreren Typen verwenden. Okay. Und bemerkenswert ist auch noch, was vielleicht, ich glaube, ich hatte es bereits gesagt, aber es ist auch das vielleicht möglicherweise nützlich, das zu wiederholen, dass in O'Kammel können Werte eines beliebigen Typs verglichen werden. Also auch von einem Aufzähltyp. Das heißt, Sie können sich zum Beispiel fragen, ist Kreuz kleiner als Karo? Und die Antwort wird sein, nein. Sondern Kreuz ist größer als Karo. Können Sie einen Reim drauf machen, warum O'Kammel diese Entscheidung trifft und nicht die andere? Weil wir wissen ja nicht, das wäre eine Möglichkeit, dass es von der Reihenfolge der Definitionen abhängt. Da können Sie mal kleine Experimente machen. Ich hätte eine andere Vermutung, dass es an den Namen hängt. Sozusagen die Namen werden lexikografisch angeordnet und dann daraus folgt auch die Reihenfolge. Wenn Sie sich anschauen hier, wenn Sie, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob diese Reihenfolge dann tatsächlich so hingeschrieben wird oder ob das nicht umsortiert wird, entsprechend der alphabetischen Reihenfolge. Das sollten Sie nochmal ausprobieren. Also ich war der Meinung, dass es nach der alphabetischen Ordnung ist, aber vielleicht ist es auch tatsächlich nach der Ordnung, wie man es hinschreibt. Also diese beiden Möglichkeiten wären natürliche Anordnungen. Machen Sie mal kleine Tests, um zu überprüfen, welche von beiden Ordnungen gewählt wird. Okay, gut, und dann können wir natürlich mit diesen Konstruktoren Pattern Matching machen und deswegen können wir dann zum Beispiel eine Art Prädikat, ob etwas ein Trumpf ist oder nicht, definieren. Das ist eine einstellige Funktion, die mit Pattern Matching definiert ist. Die nimmt als Argument ein Paar aus einer Farbe und einem Wert und liefert True oder False zurück. Das heißt, da können wir jetzt unser tolles abkürzendes Schlüsselwort Function einsetzen und listen dann hier dahinter die verschiedenen Fälle auf, die für uns charakteristisch sind, um eine Funktion, um einen Trumpf zu haben. Und Sie sehen, hier ist entschieden, hier benutzt man alle Karos sind Trumpf, Buben und Damen sind Trumpf und Herz-Zehner sind Trumpf und alles andere ist kein Trumpf. Sie sehen hier, dass wir hier diesen Unterstrich als den alten Bekannten hier finden, den ich Ihnen schon vorher mal irgendwie beiläufig erwähnte. Was ist dieser Unterstrich? Das ist wie eine Variable, die einen entsprechenden Bestand, die ich in einem Muster einführe, die Teile des Werts matchen, die wir nicht weiter brauchen. Also hier zum Beispiel, bei Karo ist es halt egal, was es für ein Wert ist. Solange es nur Karo ist, dann haben wir schon einen Trumpf. Und genauso bei Buben und Damen kommt es halt nicht auf die Farbe an, sondern nur darauf, dass es ein Bube und eine Dame ist. Und hier in dem Falle, in diesem Default-Fall, wenn keiner der vorhergehenden Fälle eintritt, egal was dann die Farbe und was der Wert ist, wir haben dann niemals einen Trumpf. Deswegen gibt es da immer False. Okay. Das ist natürlich, ja, also Solo ist jetzt hier nicht mit modelliert, wo man dann die Trumpffarbe nochmal ändern kann.
Es ist die Reihenfolge, nicht lexikografisch.
Es ist die Reihenfolge. Oh, da habe ich mich geirrt. Danke. Sehr gut, wenn schnell online kleine Experimente gemacht werden. Haben Sie in der Spezifikation nachgeschaut oder haben Sie es ausprobiert? Gut. Aha, also dann hatten Sie, die Reihenfolge vorgeschlagen haben, hatten dann recht gegenüber mir. Gut. Okay. Dann schauen wir uns jetzt an. Wir haben jetzt dieses Prädikat ist Trumpf definiert und dann können wir das natürlich irgendwie anwenden, zum Beispiel auf irgend so eine Karte und dann liefert es uns eben den Wert, die Rückmeldung, ob eben ein Trumpf vorliegt oder nicht. Und jetzt für unser Kartenspiel könnten wir natürlich noch weitere Funktionen gut gebrauchen. Wenn ich in Java eine Klasse definiere, dann gibt es, jede Klasse ist eine Unterklasse der Klasse Object und verfügt damit über eine ToString-Methode. Die eingebaute ToString-Methode ist meistens ziemlich langweilig und man muss dann deshalb immer selbst eine geeignete String-Repräsentation der Objekte, die man einführt, oder der Datenstrukturen, die man einführt, bereitstellen. Und das ist entsprechendes gilt natürlich, das ist ein allgemeines Prinzip, was bei Java irgendwie unterstützt wird, was bei OCaml nicht unterstützt wird, aber natürlich in gleicher Weise gilt. Das heißt, wenn Sie einen Datentyp einführen, ist es sozusagen, empfiehlt es sich, für diesen Datentyp eine geeignete String-Repräsentation zu finden. Also das heißt, Sie würden eine Hier die generelle Konvention ist, dass man hier nicht toString hat, sondern string of und dann den type nennt. Also das heißt, man würde eine solche Funktion sich definieren, um seinen speziellen Typ hier Farbe in eine String-Repräsentation umzuwandeln. Ja, solche Funktionen, ich meine, das ist natürlich, auf natürliche Weise ist das eine Funktion, die durch Fallunterscheidung definiert ist, über die verschiedenen Alternativen für diesen Typ und dann geben Sie dann die zugehörige String-Repräsentation an. Okay. Und was bemerkenswert ist vielleicht, dass wenn Sie diese Funktion anwenden, diese Fallunterscheidung, die hier stattfindet, ist tatsächlich so effizient, wie eine Fallunterscheidung nur sein kann, dass, wenn Sie sich vorstellen, intern entsprechend diesen Karo, Herz, Pi, Kreuz, vielleicht die Zahlen 0 bis 3, und dann können die halt benutzt werden direkt, also das Argument kann direkt benutzt werden, um die Alternative auszuwählen. Das heißt, auch wenn Sie einen Datentyp, gerade wenn Sie einen Datentyp mit vielen Elementen definieren, würden solche Fallunterscheidungen nichtsdestoweniger immer in konstanter Zeit möglich sein, mit Hilfe von solchen Sprungtabellen. Okay, und jetzt können wir, was könnten wir noch gebrauchen für unser Kartenspielen? Naja, wir müssen irgendwie wissen, ob welche Karte eine andere Karte sticht. Und das wäre diese. Das wäre wieder so eine Boolsche, so wieder so ein Prädikat, das man durch geeignete Fallunterscheidung definieren könnte. Hier eben über Paare von Karten. Und okay, dann ist es der höchste Trumpf ist halt die Herz 10, die sticht deshalb alles. Und die Herz, wenn die auch eine nachfolgende Herz 10, während andernfalls, wenn die erste Karte keine Herz 10 ist, dann sticht die Herz 10 im zweiten Stich. Und die nächst hohen Trümpfe sind die Damen. Und wenn ich zwei Damen habe, dann schaue ich halt, ob die erste Dame größer, jetzt bin ich mir F1, ich glaube, hier könnte es ein größer gleich sein, weil selbst wenn ich zwei Kreuzdamen habe, würde die erste die zweite stechen. Und erstaunlich, dass hier solche Programmierfehler drin sind. Völlige Verkennung der Spielregeln. Also hier müsste jeweils ein größer gleich sein. Und ansonsten, wenn man nicht zwei Damen hat, dann hat man nur eine Dame und irgendetwas anderes. Das heißt, wenn ich in diesem Fall bin, wird die Dame im ersten Argument halt die anderen Karten stechen, beziehungsweise umgekehrt, wenn im zweiten Argument, wenn die zweite Karte eine Dame ist und die erste keine, dann wird halt dort die Dame den Stich nehmen. Und dann genau das gleiche Spielchen gibt es dann hier bei den Buben. Da gibt's entsprechend ebenfalls drei Regeln, die sich auf die Buben beziehen. Und damit hat man die höchsten Trümpfe. Dann kämen als nächstes drei Regeln, die sich mit den restlichen Trümpfen beziehen. Und hier ist es dann halt auch wieder hineinkodiert, dass die höheren Karten die niedrigeren stechen, und eben dann, wenn ich auf der einen Seite einen Trumpf habe und auf der anderen keinen Trumpf, dann hat man den Stich ebenfalls gewonnen. Also das heißt, mit Hilfe von solchen Fallunterscheidungen können wir das Regelwerk, wie unter welchen Bedingungen eine Karte eine andere sticht, formalisieren, und dann bleiben zum Schluss als Regeln nur noch, wenn ich zwei Farben habe, wann dann, wie da die Stichregeln aussehen. Na ja, klar, und dann müssen wenn die Farben gleich sind, dann kommt es auf den höheren Wert an. Und wenn sie wenn nicht eine Farbe ausgespielt wird und ich kann nicht bekennen, dann habe ich den Stich sowieso verloren. Okay, und dann könnte ich mir sozusagen die Karte, dann könnte ich weitere Prädikate mir ausdenken, zum Beispiel so eine Karte, so eine Funktion nimm, die nimmt als Argument zwei Karten und liefert die Karte zurück, die die andere nimmt. Und das ist dann einfach diese abgeleitete Funktion, ist dann sehr leicht, weil ich das Prädikat Stich zur Verfügung habe. Und dann, wenn ich dieses Nimm habe, kann ich aus einer ganzen Kollektion von Karten, die auf den Tisch gelegt werden, diejenige Karte identifizieren, die alle anderen übersticht, indem ich einfach ineinander geschachtelt das Nimm aufrufe, entsprechend der Reihenfolge, in der die Karten auf den Tisch gelegt werden. Also sozusagen, wenn die Karten in dieser Reihenfolge auf den Tisch gelegt werden, dann frage ich mich zuerst einmal, ist es so, dass dann vergleiche ich die Karte 2 mit der Karte 1 und schaue nach, ob da dieses Nimm-Prädikat gilt, und dann habe ich dort gewissermaßen den Gewinner, dann vergleiche ich die mit der nächsten Karte und das dann mit der letzten Karte. Und die Karte, die dann übrig, die dann da zurückgeliefert wird, das ist diejenige, die alle anderen nimmt. Okay, und als Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass der Reihe nach diese Karten hier auf den Tisch gelegt werden, also erst der Herzkönig, dann das Karo Ass, dann Herz Bube und dann das Herz Ass, dann ist für uns klar, dass das ist der erste Trumpf und das ist eben ein höherer Trumpf, dass dieser hier den Stich erhalten wird, und das würde man dann auf diese Weise ausrechnen können. Ja? Also hier hat man so eine kombinatorische Berechnungen und Anwendungen von Regeln, die man mit diesen Fallunterscheidungen gut formalisieren kann, und das Anwenden dieser Regeln nacheinander, das geschieht hier, indem die Funktionen ineinander geschachtelt werden mit ihren Aufrufen. Okay, gut, das war jetzt irgendwie vielleicht noch nicht ein vollständiges Doppelkopfspiel. Dazu müsste man dann vielleicht noch sich überlegen, wie man Karten ausgibt. Also ist die Frage, ob man zum Beispiel gegen O'Kammel spielen möchte. Dann bräuchte man noch irgendeine kleine Routine, die Karten erzeugt, Blätter erzeugt. Und dann müsste man eben noch interagieren mit dem System, indem man selber Karten ausspielt und das System darauf antwortet. Aber die Kernfunktionalität, wie die Regeln von Doppelkopf sind, die sind auf diese Weise zuerst, deren Formalisierung haben wir jetzt hier zumindest ausschnittweise gesehen. Gibt es dazu eine Frage? Ja? Da wurden die Regeln missachtet. Inwiefern? Ah, das. Ja, da müssen wir nochmal schauen, ob wir das mit diesen. Möglicherweise habe ich mich selber verwirrt. Bei Sticht, wie benutze ich das Prädikat Sticht? Das Prädikat Sticht benutze ich, indem ich frage, ob die zweite Karte die erste sticht. Das heißt, das erste Argument ist die zweite Karte. Da müsste man daraufhin hier nochmal dieses hier anschauen. Und dann ist hier die Regel, die würde sagen, die zweite 10 sticht die erste 10. Das stimmt auch tatsächlich. Die zweite 10 sticht die erste. Das ist nämlich das Blöde, wenn man wenn man nicht als letzter ist, die Herz 10 ausspielt. Und dann würde es auch hier sagen, wenn ich die zweite Dame sticht die erste eben leider nur dann, wenn sie einen wirklich höheren Wert hat, also insofern ist das hier schon so richtig, wenn sie den gleich hohen Wert ist, sticht sie leider nicht. Ja, also das heißt, was ich hier da dazu geschrieben habe, dass man hier vielleicht diese Gleichheitszeichen noch einflechten müsste, das wäre nur dann, das wäre bei umgedrehter Reihenfolge der Karten. Aber hier ist es schon so gedacht, dass die zweite Karte an erster Stelle steht. Und dann denke ich, stimmt das schon. Oder haben Sie noch... Aber Sie können es nochmal, probieren Sie es nochmal aus. Vielleicht ist ja doch irgendwie ein Verstoß gegen die Doppelkopfregeln, was natürlich fatal wäre. Dann müsste man das dringend ändern. Gibt es weitere Fragen? Wobei natürlich Doppelkopfregeln ein Moving Target sind. Jede Gruppe von Spielern hat ihre eigenen Regeln und erweitert die ständig. Wahrscheinlich ist es beim Schafkoppen genauso. Okay. Jetzt hatten wir einfach nur diese Aufzähldatentypen, aber die Idee, Konstruktoren und Fallunterscheidungen einzusetzen, um Datentypen zu konstruieren, ist allgemeiner als nur so Aufzähldatentypen zu definieren, indem ich nämlich diesen Konstruktoren auch Argumente mitgeben kann. Also hier ist ein Beispiel, das ist natürlich jetzt auch vielleicht kein so super intelligentes Beispiel, weil es sehr einfach ist, aber im späteren Verlauf werden wir auch noch spannendere Anwendungen sehen. Das soll hier sozusagen erstmal nur das Prinzip erklären. Also ich kann zwei Konstruktoren angeben, hier für diesen Datentyp Hex und denen zusätzlich noch Argumente mitgeben. Das heißt, ein Wert des Typs Hex ist dann entweder ein Digit oder ein Letter, und wenn es ein Digit ist, dann kann es eben noch zusätzlich ein Int enthalten. Und wenn es ein Letter ist, dann kann es eben noch zusätzlich einen Character enthalten. Wobei man, dann könnte es noch zusätzlich einen Charakter enthalten. Und dann könnte man auf diese Art und Weise, dann könnte für die Werte von diesem Datentyp, könnte man dann zum Beispiel folgende Funktion definieren. Diese Funktion Character to Decimal, und indem man sagt, falls der Character größer als a ist und kleiner als f, naja, was für einen Wert hat es dann? Dann hat es irgendwie den Wert 10 bis 15, und dann könnte ich den Zahlenwert eben so berechnen, indem ich mir die Codierung von diesem Character ansehe und davon dann 55 abziehe. Das liegt daran, dass eben das große A den Charaktercode 65 hat, und wenn ich dann eben 55 abziehe, kriege ich eben gerade 10. Ja? Und gleichzeitig entsprechend kann ich das auch für Kleinbuchstaben machen und auf diese Art und Weise eben Buchstaben in Zahlen umwandeln, und mit dieser Hilfsfunktion könnte ich dann zum Beispiel einsetzen, um die Hexadezimalzahlen aus diesem Typ Hex in die zugehörigen Ziffern umzuwandeln. Nämlich wie? Wenn es eben eine Ziffer ist, dann nehme ich einfach den Wert, der da drin ist. Und wenn es ein Letter ist, dann muss ich halt diesen Letter in die zugehörige Zahl umwandeln. Wenn ihn, Ich meine, vielleicht ist das ein bisschen contrived in dem Sinne, dass ich hier auf die Codierung der Buchstaben zurückgreife. Eine alternative Möglichkeit wäre sicherlich natürlich hier bei dem dieses K to Decimal. Die zu definieren als eben auch wieder mit Fallunterscheidung, indem wir halt die verschiedenen Möglichkeiten für Characters aufzählen und dann einfach in jedem Falle den entsprechenden Zahlwert hinschreibe. Ja, das könnte man halt natürlich genauso machen. Dann müsste man halt nur nochmal 5 Fälle auch für die Kleinbuchstaben hinschreiben, wenn man Große und Kleinbuchstaben erlauben will. Und das sind dann sehr viele Fälle. Und im Vergleich dazu ist natürlich dann der Rückgriff auf die Codierung von Characters, die Zahlcodierung von Characters natürlich etwas einfacher. Okay, aber was ich damit irgendwie Ihnen zeigen möchte, ist, ich wollte Ihnen eigentlich nicht jetzt über die Codierung von einzelnen Zeichen irgendwie etwas sagen, sondern im Wesentlichen Ihr Augenmerk lenken hier unten auf diesen Bereich, wie ich mit den Werten aus hier umgehen kann und die ich mit Hilfe von solchen Konstruktoren mit Argumenten zusammengebaut habe. Naja, ich meine, das ist eben wieder genau dieses Prinzip. Die Fallunterscheidung erlaubt uns, die verschiedenen Fälle, die durch die Konstruktoren gegeben sind, aufzulisten, hier eben zu unterscheiden, nämlich hier einmal Digit und einmal Letter, und gleichzeitig nicht nur diese Fallunterscheidung vorzunehmen, sondern auch über Variablen in den Pattern auf die Bestandteile der Werte zuzugreifen. Und hier in diesem Falle der Bestandteil von so einem Digit-Wert ist halt eben dann diese Zahl, die da drin ist, dieses N, beziehungsweise bei den Letters eben unten drunter dieser Character, das ist dieses C. Und dann kann ich dann eben bei dieser Funktion, die auf diese Weise durch Fallunterscheidung definiert ist, auf diese Werte zugreifen und mit denen weiterrechnen und dann eben das endgültige Ergebnis zurückliefern. Hier in diesem Falle den Dezimalwert. Okay, damit haben wir dieses durch Fallunterscheidung definieren von Typen jetzt an einem ganz einfachen Beispiel gesehen. Wir werden das nächste Mal dann noch ein bisschen kompliziertere Beispiele betrachten. Aber für heute erstmal vielen Dank für Ihre Geduld und ein schönes Wochenende noch.